Ja, danke. Was der Werner gesagt hat, irgendwie war sogar noch verrückter mit dieser Flotte damals, die vernichtet wurde. Der Hauptgrund war gar nicht, dass es zu teuer war. Der Hauptgrund war, dass die Konfuzianer am Hof das nicht wollten. Die wollten den Kontakt zur Außenwelt nicht. China war und da die Mitte der Welt, ja, das Reich der Mitte. Als ich nach China gegangen bin als Korrespondent, habe ich mir selber so ein paar Sachen vorgenommen. Nie, nie, nie werde ich eine Zeile über Pandas schreiben, war das eine. Das zweite war, nie werde ich das Reich der Mitte als Synonym für ich schreibe. Und ich habe es gemacht. Ich habe 20 Jahre lang nur China geschrieben, bis einmal unsere Wirtschaftsredaktion. Ich habe mal ein Stück über Tourismus geschrieben, als die Chinesen anfingen, plötzlich Touristen selber zu werden und auszureisen. Und das Stück begann mit dem Satz, China im Mai. Eigentlich simpel genug, oder? Und am nächsten Tag, als ich meine eigene Zeitung aufschlag, die Süddeutsche Zeitung, steht da, das Reich der Mitte im Wonnemonat. Die poetische Ader ist vor allem unter Wirtschaftsredakteuren sehr ausgeprägt. Aber manchmal macht es natürlich Sinn mit diesem Reich der Mitte, weil da steht ein ganzes Gedankengebäude dahinter. China ist das Zentrum der Zivilisation. China war immer das Zentrum der Zivilisation. Da sitzt der Himmelssohn, der das Charisma und die Autorität vom Himmel verliehen bekommen hat. Und dieses Charisma und die Autorität sorgt automatisch dafür, dass sich alle Untertanen, so wie Eisenspäne um einen Magnet, automatisch um diesen Himmelssohn herum ausrichten. Aber auch alle anderen Länder an den Grenzen des Reichs, die Barbaren. Ja? Und da sind wir wieder. Plötzlich alle Wege führen nach Peking. Also es macht, einerseits ist es natürlich ein genialer PR-Coup, so ein Sammelsurium diverser Wirtschaftsprojekte und Infrastrukturprojekte mit dem Etikett Seidenstraße, neue Seidenstraße zu bestempeln. Andererseits macht auch das inhaltlich schon Sinn. Weil was da passiert jetzt, ist tatsächlich der Versuch, das ist Teil des Versuches, und deswegen möchte ich auch nicht nur bei der Seidenstraße bleiben, sondern darüber hinausgehen. Das ist Teil des Versuches Pekings, eine neue Weltordnung zu formen, beziehungsweise die internationalen Regeln jetzt mitzubestimmen und die Welt nach dem eigenen Bilde zu formen. Und das ist wirklich ein fundamentaler Unterschied. Und auch deshalb habe ich im Tagesanzeiger am Samstag geschrieben, warum, Herr Bundespräsident, sind Sie so blind? Warum wollen Sie nicht sehen, was da passiert? Ja? Warum ist man so naiv und lässt sich als Schweiz zum nützlichen Idioten für dieses Projekt machen, indem man so ein MOU unterzeichnet und als zweiter westlicher Industriestaat überhaupt erst damit macht und von der Propaganda schon voll benutzt wird? Die chinesischen Parteizeitungen haben gejubelt in der Woche vor dem Treffen und haben gesagt, Welt, schaut auf die Schweiz, was die Schweizer wahrscheinlich noch gut fanden. Schaut auf die Schweiz, macht es alle so wie die Schweiz, macht alle mit. Ja? Und natürlich können wir einerseits sagen, das ist schon toll, was die Chinesen da machen mit der Seidenstraße. Und wo waren wir überhaupt? Wo waren wir denn die ganzen Jahre, die Amerikaner und die Europäer? Ja? Hier, ja? Im Kaukasus, in Zentralasien, in Afrika, in Südamerika. Wo waren wir dann? Es war uns völlig egal. Ja? Wir waren total von der Bildfläche verschwunden. Wir haben da kein Geld, nichts reingepumpt, wir haben nichts gemacht. Also, man kann das diesen Ländern schon gar nicht vorwerfen und den Chinesen auch nicht, wenn sie das machen. Und trotzdem, wenn wir da offenen Auges hinsehen, dann sehen wir, dass das eine wahnsinnige Herausforderung für uns ist. Weil wenn ich sage, China will die Weltordnung jetzt ein bisschen mit nach seinem Bilde formen, dann heißt das, dass das schon ein Angriff auf die alten Institutionen gleichzeitig ist. Weil was wir die letzten 60, 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg hatten, war ganz einfach das Entstehen und das Wirken einer regelbasierten internationalen Ordnung. Ja. Und die hat uns reich gemacht, die Schweiz auch, die Deutschen auch. Und sie hat uns Frieden und Wohlstand gebracht. Ja. Und was die Chinesen machen, einerseits in bestimmten Projekten, also es gibt natürlich diese Schuldenfalle, diesen Aspekt auch, aber manchmal ist es auch ganz gut, jetzt sage ich mal im Einzelfalle, kriegen die Länder Straßen, Brücken, Häfen, alles Mögliche. Aber es ist natürlich von der Struktur her etwas völlig anderes, weil China es ausdrücklich vermeidet, nach Regeln vorzugehen und multilaterale Strukturen aufzubauen und zu verhandeln, sondern es gibt immer nur bilaterale Verhandlungen. Da sitzen die Schweizer in der einen Stunde am Tisch mit den Chinesen und kriegen ihr MOU verhandelt, die Italiener in der anderen und alle der Reihe nach. Und natürlich kommt so ein System am Ende immer dem großen, mächtigen Partner zugute. Und das ist strukturell etwas völlig anderes als die Ordnung, die wir bisher hatten. Und wenn ich am Anfang gesagt habe, hier entsteht was völlig Neues im Falle von China. Ich habe Ihnen vorher erzählt, was in China selber, dass da wirklich ein neuer Staat heranwächst. Ein Staat, den die Welt so noch nicht gesehen hat. Ein System, das die Welt so, eine Diktatur mit digitalem Update. Ja. Gleichzeitig entsteht auch international etwas völlig Neues. Und das können Sie festmachen auf den November 2017, auf dem Parteitag, den wir in der Volkszeitung gesehen haben, wo Xi Jinping plötzlich der große Kopf war. Bei diesem Parteitag hat er sich hingestellt und hat gesagt, so, wir marschieren jetzt ins Zentrum der Welt. Zum ersten Mal. Das ist noch nicht so alt, dass die Chinesen offiziell erklärt haben. Jetzt aber, jetzt mischen wir mit. Es war ja die letzten Jahrzehnte sogar so, dass der Westen oft sich gefragt hat, wo bleiben denn die Chinesen eigentlich mal? Jetzt haben sie dieses Wirtschaftswunder gemacht, haben sich hochgearbeitet zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Es war ja oft der Appell an die Chinesen auch, Mensch, macht doch mit, übernehmt Verantwortung international. Warum haltet ihr euch so total zurück, ja? Was sie eben gemacht haben bis vor 1,5 Jahren, bis vor 2 Jahren. Also, und es ist ja auch nur logisch, wenn so eine große Volkswirtschaft mitmacht. Aber wir dachten halt immer, man könnte die Chinesen einbinden in das alte System. Und plötzlich sehen wir, hoppla, da passiert was völlig anderes. Ja? Und wenn ich sage, das ist eine große Herausforderung, dann Sie haben gerade vorher den Vortrag über Russland gehört. Und auch, warum ich das Buch geschrieben habe, weil ich das Gefühl habe, unser Europa, und ich schließe die Schweiz da bewusst ein, ich sage nicht unsere Europäische Union, ich sage unser Europa, unsere Demokratie ist gerade in einer Situation, wo ein perfekter Sturm heranzieht. Auf der einen Seite haben wir Donald Trump und die Rechtspopulisten in unserer Mitte, die da rangehen, wirklich, die versuchen, den Kern unserer Gesellschaft auszuhöhlen und letztlich wirklich auf einen Umsturz hinzuarbeiten. Und auf der anderen Seite haben wir Russland und China. Und über Trump und über Russland reden ja ganz viele, ja, russische Einflussoperationen. Über China, komischerweise, redet bislang kaum einer in diesem Zusammenhang. Und das ist fatal, nicht nur, weil damit ein wichtiger Faktor aus der Gleichung wegfällt, sondern vielleicht sogar der in Zukunft mit wichtigste. Weil nämlich, wenn Sie sich China anschauen, ja, China eine unendlich viel größere Macht und Ressourcen hat als Russland zum Beispiel. Ja. China wird, und das ist meine Theorie, die viel größere Herausforderung werden für uns. Und was Einflussoperationen angeht, sind sie viel cleverer, viel smarter als die Russen. Wobei man sagen muss, ist ja eigentlich selbst, obwohl sie sehr, sehr, sehr krude waren, die russischen Methoden, also die ja vor allem darauf abziehen, also wenn es um Einflussoperationen geht, eigentlich Chaos und Destabilisierung ist so ein bisschen das Ziel von denen. Über Social Media, über die Trolle, über ihre Medien, ja, Russia Today und was weiß ich, also die Gesellschaften ihrer Rivalen sozusagen durcheinander zu bringen. Die Chinesen machen das auch längst, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und das Ziel der Chinesen ist auch nicht Chaos und Destabilisierung, von daher gibt es da schon Unterschiede. Das Ziel der Chinesen ist einfach tatsächlich, Teile zumindest unserer Gesellschaften doch zu unterwandern und letztlich zu beeinflussen, überall dort, wo es um ihre Interessen geht. Aber in dem Punkt natürlich, wo dieses Land ins Zentrum der Welt marschiert und wo die Seidenstraße auch Europa erreicht, in Osteuropa, in Zentraleuropa, in Griechenland, in Ungarn, sind sie schon längst. In dem Moment sind chinesische Interessen in unserem Herzen, im Herzen Europas angekommen. Ja? Und schon jetzt ist es so, dass die Chinesen in unsere Universitäten gehen, in unsere Thinktanks, in unsere Medien, mit wahnsinnig viel Geld sich Einfluss erkaufen, sich Leute kaufen. Die Engländer haben dafür den Begriff Elite Capture geprägt. David Cameron, der ehemalige englische Premierminister, gekauft von den Chinesen im Ruhestand. Raffarin, der ehemalige französische Premier, gekauft von den Chinesen. Unser ehemaliger Bundespräsident Christian Wulff, unser ehemaliger FDP-Vorsitzender, unser ehemaliger SPD-Vorsitzender, also Philipp Rössler ist der FDP-Mann, Rudolf Scharping der andere, alle gekauft von den Chinesen. Wenn ich sage gekauft, die kriegen natürlich nicht ein Monatsgehalt aus Peking, aber die hat man alle mit reichlich ausgestatteten Stiftungen und Organisationen beschenkt, deren Vorsitzender sie sein dürfen und wo sie regelmäßig zum Beispiel Seminare über die neue Seidenstraße veranstalten. Ja? Und das ist der Punkt, wo ich sagen muss, jetzt, Augen auf. Ja? Ein paar konkrete Beispiele. Deutschland, Springer Nature, größter Wissenschaftsverlag der Welt, gehört dem Holzbrink Verlag, dem deutschen Holzbrink Verlag, Sitz in Berlin, hat alle seine von China zugänglichen aus Webseiten auf Verlangen der chinesischen Zensur von Tibet, Taiwan, Tiananmen-Artikeln befreit. Verrückt. Mercedes-Benz. Weiß nicht, ob Sie es mitgekriegt haben. Letzten Mai war das. Mercedes-Benz veröffentlicht auf seinem Instagram-Kanal so eine Wohlfühlbotschaft mit Foto, nicht einmal ein Foto des Dalai Lama, sondern natürlich ein Foto von irgendeinem Mercedes-Wagen. Und dann stand da der Dalai Lama drauf und hat gesagt, irgendwie, also wirklich so ein Kalenderspruch, betrachte eine Sache von allen Seiten, dann geht's dir besser oder irgendwie sowas. Ja. Also irgendwas, was dem Mercedes-Fahrer, wenn er da in seinem Ledersitz zur Arbeit kutschiert, so den Tag ein bisschen fröhlicher macht. Aufschrei in Peking. Dalai Lama, wie kommt ihr dazu? Wie könnt ihr den Dalai Lama zitieren? Aufschrei in Peking sind jetzt nicht so selten. Selten war schon die Reaktion von Daimler-Benz darauf. Am nächsten Tag sofort die Presseerklärung, die Daimler rausgeben. Die können Sie alle googeln. Machen Sie das mal. Lesen Sie das mal nach. Sie verstehen die überhaupt nicht. Weil diese Presseerklärung von Daimler sich Wort für Wort so liest, als habe sie der Parteisekretär in Peking diktiert. Und einen Tag später kommt